Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einleitung auch mit der Musik. Es hat mir Freude gemacht, mit euch zusammen zu singen. Und ich bin so begeistert, was Gott tut. Wir beginnen heute mit einer ganz neuen Serie unter dem Titel Freude in Philippi. Und ich habe mir dazu geschrieben, eigentlich könnten wir den Titel auch ein ganz klein wenig ändern und hinschreiben, Freude in Horgen. Und je mehr ich mich mit diesem Brief auch befasse, desto mehr bin ich begeistert, was Paulus den Philippern da schreibt. Es ist genial. Oft finden wir ja, dass in den Briefen so Paulus gewisse Korrekturen anbringt. Bei den Philippern spüren wir, dass es ein Liebesbrief ist. Ein Brief an eine Gemeinde, die ihm am Herzen liegt. Ein Brief, der ihn begeistert. Er schreibt ihn in der Zeit, als er im Gefängnis sitzt, in Rom. Und er denkt zurück, wie war das damals, als ich in Philippi war. Und ich möchte euch einladen, von dieser Begeisterung etwas mitzubekommen. Und Silas, bitte schau doch schnell, dass wir die... Wo steckt dieses Philippi überhaupt? Ganz, ganz oben rechts, seht ihr, da ist Philippi. Links, Entschuldigung, ja. Okay, wie auch immer. Hä? Also links. Genau. Und wir sehen, dass da unten, da in dieser Region ist Jerusalem und ist da, wo sich Jesus aufgehalten hat. Dann Paulus war auf dem Weg nach Antiochien, als er die Jünger verfolgt hat. Er war von Taurus selber, war er Bürger. Und auf der ersten Tarsus und in der ersten Missionsreise hat er sich da im Bereich Galatien, Pyrien, Pisidien aufgehalten. Und er wollte diese Reise ein zweites Mal machen. Und weil er sie ein zweites Mal machen wollte, ist ihm auf dem Weg dazu etwas passiert. Und ich lese da aus Apostelgeschichte 16 einzelne Ausschnitte. Sie zogen, Paulus und Silas, zogen nun zusammen durch die Städte und übergaben die Beschlüsse von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, mit den Weisungen, sich daran zu halten. Lass es doch stehen, Silas, das wäre mir eine große Hilfe, dass wir das immer wieder vor Augen haben. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Von Tag zu Tag sind sie gewachsen. Und dann heißt es, sie zogen weiter durch Pyrigien, durch das galatische Land und vom Heiligen Geist wurde ihnen verwehrt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Und dann kommt dieses berühmte Erlebnis, wo Paulus in der Nacht eine Vision hat. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, kommt herüber nach Makedonien und hilft uns. Und da waren sie da in Troas und da hatte Paulus diese Vision. Und dann, heißt es, sind sie übergesetzt und sind dann nach Philippi gekommen. Ich habe mir das angeschaut, wie das damals in Philippi ausgesehen haben muss, beziehungsweise wie es heute aussieht. Ich kann euch Folgendes dazu sagen. Philippi ist eben keine Küstenstadt, sondern sie ist etwas im Landesinneren. Vorne hat es eine kleine Bergkette und da hinten hat es ein großes, flaches Land, das sehr fruchtbar ist. Und diese Stadt wird von zwei Flüssen umflossen und es muss eine ganz wunderschöne Gegend sein. Ist es heute noch da? Und ich habe mir vorgenommen, da sollte man mal hingehen. Das wäre ganz besonders interessant, Philippi mal anzusehen. Und sie kamen nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk von Makedonien, einer römischen Kolonie, und in dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an einen Fluss. Das ist einer dieser beiden Flüsse, die sind circa 2 Kilometer entfernt von der Stadt. Und dann heißt es da, wir nahmen an, dass man sich dort zum Gebet treffe. Müsst ihr euch das mal vorstellen, oder? Wir nahmen an, dass man sich dort zum Gebet treffe. Sie haben erwartet, dass dort gebetet wird. Und dort sind sie hingegangen. Wir setzten uns nieder und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu, ihr tat der Herr das Herz auf und sie ließ sich auf das Wort von Paulus ein. Es passiert etwas ganz Einfaches, Normales. Also die treffen sich, ich sage nicht beim Grillen, oder? Aber die treffen sich draußen, nicht im Tempel, nicht irgendwo, sondern die treffen sich am Fluss draußen, wo die Leute sich gewohnt waren, hinzugehen, zu beten. Und Paulus spricht zu diesen Frauen und Lydia öffnet ihr Herz. Und es passiert etwas. Es steht da nämlich, nachdem sie sich mitsamt ihrem Hause hat taufen lassen, dazwischendrin hat Paulus einiges übersprungen, oder? In der Geschichte. Die hat sich taufen lassen mit ihrem ganzen Haus, weil sie da Verantwortung übernommen hat, bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und bleibt da. Und sie bestand darauf. Das heißt, die Lydia war so überzeugt von ihrem Glauben, dass sie gesagt hat, Paulus und Timotheus und Silas, die müssen bei mir wohnen. Mit denen möchte ich Gemeinschaft haben, mit denen möchte ich Kontakt haben, mit denen möchte ich am Morgen früh aufstehen und Gott preisen, mit denen möchte ich den Tag hindurch leben und am Abend beim Lagerfeuer austauschen über das, was Gott zu sagen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Und es geschah, wieder auf dem Weg zur Gebetsstätte, als eine Sklavin auf uns zukam, die einen Wahrsagegeist hatte und mit dem Wahrsagegeist ihrem Herrn großen Gewinn einbrachte. Sie lief Paulus hinterher und schrie, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Interessant, was da passiert. Kurz darauf muss Paulus dann fliehen, weil es gibt Probleme. Ich möchte die Geschichte heute nicht allzu weit ausführen, aber wir spüren, dass da etwas geschehen ist an diesem Ort. Ein heiliger Ort am Fluss, wo man sich zum Gebet getroffen hat. Ein Ort auch der Freude. Fangen wir noch einmal an. Angefangen hat es damit, dass Paulus geträumt hat, dass ihm ein Mann erschienen ist und dass er dieser Vision gehorcht hat und sich aufgemacht hat. Es ist weitergegangen, dass er eigentlich das Land Asien verlassen hat. Ihr wisst da, zwischendurch ist die Trennungslinie zwischen dem Kontinent Asien und dem Kontinent Europa. Er hat eigentlich sein angestammtes Feld verlassen, wo er sich vorgenommen hat zu reisen, und ist das erste Mal nach Europa gekommen. Und er trifft dort die Lydia. Und es beginnt Erweckung. Jeden Tag wurden Menschen hinzugetan. Grund zur Freude, weil die Gemeinde aufgebaut wird. Jetzt sitzt einige Jahre später Paulus in Rom, im Gefängnis. Er hat das Recht zu schreiben und er hat die Möglichkeit auch genutzt. Er schreibt seinen Freunden in Philippi einen Brief. Und in diesem Brief packt er alles zusammen, was er so auf dem Herzen hat. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Stelle, wo es heißt, aus dem Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn alle Wege, abermals sage ich euch, freut euch. Wenn wir das so alleine anschauen, haben wir manchmal den Eindruck, ja, Philipperbrief, Freude, oder? Wenn wir aber die ganzen Philipperbrief dann anschauen, werden wir merken, es ist nicht nur Freude, aber die Freude geht hindurch. Die Freude wird spürbar. Die Freude ist fühlbar, gerade in dem, was Paulus auch diesen Philippern schreibt. Er schreibt ihnen zum Beispiel im ersten Kapitel, und ich mache jetzt nur einige kleine Ausschnitte aus dem ganzen Text. Ihr solltet den Philipper mal lesen, oder? Ich hoffe, ihr macht das. Aber so heißt im ersten Kapitel einige Ausschnitte daraus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, sagt er zu den Philippern. Ich danke. Das hat mit Freude zu tun, oder? In Philippi hat Paulus, wenn er an Philippi denkt, dann kommt Freude auf. Und ich wünsche mir auch, und bei mir ist das so, wenn ich an die Gemeinde in Horgen denke, dann habe ich Freude, oder? Ich hoffe, du auch. Er sagt dann, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, und wenn immer ich für euch alle bitte. Es gibt eine Übersetzung, die sagt da sogar unter Namensnennung. Das heißt, er hat gesagt für Regina, für Anita, für den Willi und. Er geht die ganze Gemeinde durch in Namensnennung und sagt, ich freue mich für diese Leute. Ich bin begeistert, dass sie da sind. Die sind in Philipp, in diesem Hinterland, sind die bauen Gemeinde. Philipp ist übrigens keine große Stadt, auch heute nicht. Das ist ein Ort, würden wir sagen. Vielleicht wie Hirzel oder so, also nicht wie Horgen, also viel, viel kleiner. Und da gibt es eine Gemeinde von Menschen, die begeistert sind, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er, voller Freude trete ich für euch ein im Gebet. Für was tritt er ein? Dass sie Jünger sind, dass sie Nachfolger Christi sind. Nicht, dass sie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, nein, dass sie die Woche hindurch Zeugnisleben von dem, was Christus in sie hineingelegt hat. Und dann sagt er, ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag bis heute. Da kommt es noch einmal zum Ausdruck. Und ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollenden wird. Spürt ihr etwas von dieser Begeisterung, die Paulus für diese Gemeinde hatte? Es ist auch nichts als recht, dass ich von euch allen so denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen. Und da spüren wir es wieder. Und einige Verse später sagt er, ich sehne mich nach euch allen. Und dann betet er weiter und sagt, ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt und dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi. Erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Paulus ist überzeugt, dass die Philipper auf einem guten Weg sind, dass es keinen Makel gibt, dass diese Hinterwäldler, Hinterdörfler oder wie man denen sagen will, dass die den Weg Christi in Wahrheit gehen. Paulus beginnt dann etwas von sich selber zu reden. Er sagt, ich bin verurteilt in Rom. Ich sitze eigentlich im Gefängnis. Er hat Freigang auch bekommen. Er ist unter, wie sagt man dem, Stubenarrest. und er muss sich immer wieder verteidigen vor dem Gericht. Und er schreibt dann: So hat sich das ganze Prätorium und weit darüber hinaus die Kunde verbreitet, dass ich um Christi willen in Fesseln liege. Und die Mehrzahl der Brüder und Schwestern ist durch meine Gefangenschaft in ihrem Vertrauen zum Herrn gestärkt geworden und wagt nun immer entschiedener, das Wort ohne Furcht weiterzusagen. Und damit ermutigt Paulus auch die Philipper. Sagt, auch wenn ihr im Gefängnis landen würdet, auch wenn ihr verfolgt werdet, bleibt fest darin. Tretet entschieden, redet das Wort ohne Furcht. Und dann schreibt er ihnen auch wieder einige Verse weiter unten: Ich warte sehnsüchtig auf das, was kommen wird. Ich bin guter Hoffnung, denn in keiner Hinsicht werde ich bloßgestellt werden. Dann kommt etwas, das viele Leute missverstehen können, wenn Paulus sagt: Denn für mich gilt, mein Leben heißt Christus und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich am Leben bleiben sollte, bedeutet das, dass meine Arbeit Frucht bringen wird. Und das ist eigentlich ein Punkt, solange wir leben oder solange Paulus lebt, sagt er, ich will Frucht bringen, ich gehöre dazu. Ich kann nicht anders als ein Evangelist sein. Ich kann nicht anders als mit Christus leben. Christus ist in mir und irgendwo kommt er zum Schluss und sagt, wenn es Zeit ist zu gehen, dann ist meine Aufgabe auch wirklich abgeschlossen. Es gibt dann keine Minute, der man nachtrauen müsste. Versteht ihr, was Paulus da sagt? Nach zwei Seiten, sagt er, werde ich hingezogen. Eigentlich hätte ich Lust, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Eigentlich, und ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ich spüre das manchmal, eigentlich hätte ich Lust, aufzubrechen. Um bei Christus zu sein, weil es dort besser ist. Weil ich dort sehen darf, wer dieser Christus ist. Das wäre viel besser, sagt Paulus. Am Leben zu bleiben, ist aber nötig, um euretwillen. Am Leben zu bleiben, ist für ihn nötig, um euretwillen. Das ist vielleicht auch für uns der Grund, am Leben zu bleiben, oder? Um euretwillen. Weil wir noch die Aufgabe haben. Weil wir da auf dieser Erde noch etwas zu erledigen haben. Weil Gottes Berufung noch da ist und wir das Werk, das er in uns vorbereitet hat, noch nicht vollendet haben. Ich vertraue darauf und ich weiß, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Wir kommen wieder das Stichwort Freude hervor. Eines ist wichtig, und jetzt gibt er Ihnen eine Anweisung. Ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Jesus Christus entspricht. Ihr sollt, ich übersetze das für euch, ihr sollt als Bürger in Horgen oder im Schöneberg oder Hirzel oder wo auch immer leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht. Damit die anderen Menschen um euch herum erkennen dürfen, welche Hoffnung in euch ist. Lasst euch in keiner Weise einschüchtern. Und wisst ihr, da habe ich manchmal mit mir selber auch ein Problem. Wie schnell lasse ich mich einschüchtern? Wie schnell bin ich bereit, nichts zu sagen? Wie schnell vergesse ich, dass ich einen Auftrag habe an den Menschen um mich herum? Wie schnell lasse ich das einfach beiseite? Und ich möchte da niemanden mit einem falschen Druck etwas auslösen, sondern euch einfach darauf hinweisen, eigentlich sind wir als Gemeinde dazu berufen, miteinander diesen Weg zu gehen. Und dadurch, in diesem ersten Kapitel, ich hoffe, ihr habt Zeit, das zu Hause noch einmal zu lesen, da spüren wir einfach die Berufung, die Gott in dich hineingelegt hat. Egal, um was es geht. Worauf kommt es in Philippi an? Was meint ihr? War es da wichtig, dass die jeden Sonntag in den Gottesdienst kamen? Die hatten ja nicht einmal ein Gemeindehaus, oder? Wo haben sie sich getroffen? Am Fluss. Was ist geschehen? Die Menschen haben sich bekehrt. Was ist darüber hinaus geschehen? Diese Magd mit dem Wahrsagergeist hat die Wahrheit gesagt. Paulus wurde das dann mit der Zeit zu bunt und dann hat er den Wahrsagergeist ausgetrieben. Das hatte dann Konsequenzen finanzieller Natur. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Paulus musste dann fliehen, das heißt, er war im Kerker noch eine Weile, zusammen mit Silas. Aber ich spüre da etwas. In Philippi hat die Gemeinde gelebt, in diesem kleinen Dörflein hinter den Bergen. Ich möchte ganz kurz eine Übersicht noch geben über den Brief, den Paulus den Philippern geschrieben hat. Wir werden das dann Stück um Stück noch anschauen. Aber ein wichtiges Thema, worauf es in Philippi ankam, ist das, was ihr sicher wisst, die Freude. Die Freude an dem, dass eine Gemeinde gut läuft. Dass eine Gemeinde Christus verkündigt. Dass eine Gemeinde von Jüngern sich gebildet hat, nicht von Schriftgelehrten und Pharisäern und nicht von solchen, die über dieses und jenes und alles gestritten haben, sondern eine Gemeinde von Menschen, die Jüngerschaft gelebt haben. Paulus ermahnt sie dann zur Einheit. Im Kapitel 2 werden wir das dann lesen. Er sagt ihnen, tragt der Einheit Sorge. Gebt Acht darauf. Schaut, dass niemand dazwischen kommt. Er lehrt sie auch, in Liebe aufeinander zuzugehen, in Demut und in gegenseitiger Hochachtung einander zu begegnen, Jesus als Vorbild zu nehmen. Im Kapitel 3 spricht er dann über die Feinde des Kreuzes. Und da möchte ich ein ganz klein wenig ausholen. Wir haben hier vorne ein Kreuz, ein holziges Kreuz, wo kein Christus mehr dran hängt. Das ist aus unserer protestantischen Tradition so, oder? Wir haben den Jesus weggenommen vom Kreuz und das ist richtig, er ist da verstanden, er hängt nicht mehr am Kreuz. Ich habe mir aber letztlich Gedanken gemacht, weil wenn wir uns bekehren möchten oder wenn wir jemanden zum Kreuz führen, dann wäre es manchmal gut, hier noch den Christus zu sehen, wie er hängt. Zu sehen, dass er für mich und für dich gestorben ist. Zu erkennen, dass er für dich und für mich gelitten hat. Und dass er jetzt nicht mehr am Kreuz hängt, das ist hundertprozentig richtig. Aber zu sehen, dass er da gehangen hat, für dich, für mich, aber auch für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde. Und ich wünschte mir, dass wir das ganz neu auch erfahren dürfen. Und die Feinde des Kreuzes sind die, die dann eben dann schlussendlich eben nicht nur den Christus vom Kreuz nehmen, sondern sogar das Kreuz noch abhängen. Feinde des Kreuzes, die das nicht wahrhaben wollen. Und da kommt in mir auch das immer wieder auf, was ich auch von anderen immer wieder spüre, ein sogenannter Weltschmerz über die Gemeinde von heute. Dass Kirche, Gemeinde heute, man sich sehr oft etwas futiert darum, vom Kreuz zu reden, vom Christus zu reden, der am Kreuz hing. Davon zu reden, dass er für dich, für deine Schuld, für meine Schuld gestorben ist. Und ich wünschte mir, dass wir das wieder ganz neu entdecken. Es ist die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit, die heute noch gilt. Und wenn wir jemandem den Weg zu Christus zeigen wollen, so sagen wir ja umgangssprachlich, dann lasst uns den Menschen Christus am Kreuz zeigen. Und lasst uns ihn aber auch zeigen, dass er auferstanden ist und dass er heute lebt. Und dass er heute erfahrbar ist. Und dass das ein Ruf zum Gehorsam, aber auch ein Ruf zur Freude ist. Ein Grund zur Freude. Dass Christus gestorben ist, ist eigentlich eine traurige Geschichte, dass er hat sterben müssen. Aber es ist eine freudige Geschichte, dass der Vater im Himmel sich diesen Weg ausgedacht hat für dich und für mich. Es ist ein freudiges Erlebnis, das annehmen zu dürfen, dankbar sein zu dürfen. Und es ist eine freudige Erfahrung, dass wir als Gemeinde, als Christen berufen sind, zu der Gemeinschaft der Jünger zu gehören. Nicht zu einer Kirche, nicht zu einem Verein, sondern zur Gemeinschaft der Jünger, die herausgerufen sind, so wie wir das eben auch von Philippi gehört und erfahren haben. Worauf kommt es in Philippi an? Ich habe für mich so eine Art Konklusion zusammengestellt. Die kommt aus der Apostelgeschichte 2 natürlich, weil dort ist ja die erste Gemeinde, die da anfängt zu wachsen. Und es steht da in Apostelgeschichte 2, 42, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel. Was haben sie gehalten? Fest an der Lehre der Apostel. Was heißt das? Darf ich dich fragen, hältst du fest an der Lehre der Apostel? Oder ist das Buch, das wir da haben, ja, einfach so ein Relikt, seit 2000 Jahren haben wir die Bibel, das sollte mal etwas überarbeitet werden, passt ja nicht mehr in die heutige Zeit, das Kreuz muss weg, der Christ, nee, eben nicht. Wir halten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wo findet Gemeinschaft statt? In Philippi. Am Fluss unten, genau, beim Grillieren oder weiß ich was. Wir grillieren nachher. Ihr könnt Gemeinschaft üben. Gemeinschaft, ein ganz wichtiger Teil, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. Sie haben also festgehalten am Wort, sie haben festgehalten an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet, am Abendmahl und am gemeinsamen Gebet. Also das waren die Punkte, welche die Gemeinde damals ausgemacht hat. Und ich frage mich, wo stecken wir da heute? Welche Elemente haben wir noch? Ah, Abendmahl feiern wir, oder? So, alle 4 Wochen einmal. Heute fällt es aus einem ganz bestimmten Grund. Heute wäre nämlich Abendmahl. Richtig, ist nicht da. Margret ist nicht da. Nein, wir haben das entschieden, das ausfallen zu lassen, zugunsten vom Grillen. Und im Verständnis hoffentlich, was es bedeutet, miteinander diese Gemeinschaft zu pflegen. Das Abendmahl und das gemeinsame Gebet. Hat jemand von euch gewusst, letzten Donnerstag war Gebetsabend? Einige waren da. Und ich kann euch einfach Folgendes sagen, es war, also die nicht da waren, ihr habt etwas verpasst. Ihr habt etwas wirklich verpasst. Fragt doch mal Cornelia oder Silas oder wer noch da war. Es war Philippi. Apostelgeschichte 2,46 geht es dann etwas weiter. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie haben also zu Hause Abendmahl gefeiert, nicht im Tempel. Und dann heißt es, und das ist separat, hat einen Strichpunkt dazwischen. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen. Das ist das, was wir nachher machen nach dem Gottesdienst, oder? Essen und trinken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen. Sie priesen Gott und standen in der Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr aber führte in ihrem Kreis Tag für Tag neue hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist eigentlich Gemeinde. Das könnte Gemeinde sein, auch in Horgen, bestehend aus Festhalten in der Lehre, Pflegen des Abendmahls, Pflegen des Gebets, Gemeinschaft auch im Essen und im Trinken, ungetrübte Freude, Tag für Tag Menschen dazukommen. Das ist das, was Christus sich ausgedacht hat. Für dich, für mich, für unsere Gemeinde hier in Horgen. Genauso wie für Philippi und viele andere Gemeinden. Und damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen. Lassen wir uns herausfordern. Oder sagst du vielleicht, ich bin zu alt, ich bin zu fest engagiert in meinem Beruf, meiner Arbeit. Aus diesem und jenem Grund kann ich das und das nicht oder will ich nicht. Oder lassen wir uns hinführen in eine Gemeinde, wie damals in der Apostelgeschichte oder wie damals in Philippi. Sind Menschen da, bist du ein Mensch, der den Charakter der Lydia hat? Kommt zu mir nach Hause. Wenn ihr mir wirklich glaubt, dass ich mich bekehrt habe und dass ich an Gott glaube, dann möchte ich euch das beweisen durch Gastfreundschaft. Ich möchte einfach, dass wir vielleicht eine Minute ganz kurz darüber nachdenken. Wo stehe ich? Wo ist meine Begeisterung für Philippi? Und Vater im Himmel, ich denke, dass du auch uns als Gemeinde und als Einzelne so begegnen willst, wie Paulus den Philippern begegnet ist. Dass der Grundton da ist, deiner gütigen Zuneigung, deiner Wertschätzung für jedes Einzelne, ganz egal, wo wir stehen. Für jedes Einzelne, auch wenn wir so beladen vielleicht sind, noch mit Sorgen und Problemen und Nöten und mit Dingen, die wir in unserem Alltag nicht auf die Rolle kriegen, so neigst du dein Herz jedem Einzelnen und möchtest uns ermutigen, deine Kinder, deine Jünger, deine Zeugen zu sein. Lass uns mutig sein, in dieser Berufung zu gehen. Lass uns festhalten an der biblischen Lehre. Lass uns festhalten an der Gemeinschaft. Lass uns festhalten am Gebet. Lass uns festhalten daran, Gutes zu tun, dass die Menschen dich durch uns erkennen. Lass uns festhalten in der Gemeinschaft mit dir, mit dem Heiligen Geist, und untereinander. Amen.